get nerdy. You like to get
Ja, hallo zusammen. Willkommen in einer neuen Folge von Nom Nom, unserem Tech-Podcast. Wieder mit Dave und mir, Schlotti.
Wir sind wieder da.
Richtig. Wir haben letzte Woche, wollte ich schon sagen, genau, fängt gut an, vor zwei Wochen unsere erste Folge abgedreht und abgeliefert. Es war noch nicht perfekt. Es war sehr unstrukturiert, aber ich denke, durchaus annehmbar.
Ja, wir hoffen, ihr verzeiht uns. Wir hatten ein paar Versprecher drin, die haben wir in die Notes gepackt und wir werden versuchen, uns zukünftig zu bessern.
Genau, das zwar immer noch nicht perfekt organisiert, aber ich denke, mit jeder Folge werden wir besser werden und das werdet ihr auch merken. Und von daher würde ich sagen, kurze Review, was wir im letzten Podcast hatten. Dave, magst du?
Ja, wir haben im letzten Podcast uns mit AI beschäftigt und haben viel über ChatGPT gesprochen und Tools, die ChatGPT schon hervorgebracht hat. Und ja, es hat sich auch in der letzten Woche wieder viel getan. Wir haben viel neue Dinge dazugelernt. In den letzten zwei Wochen, müssen wir ja sagen, haben wir sehr viele Sachen dazugelernt. Ich weiß nicht, du hast ein Tool gefunden, glaube ich, wo es wieder um ein anderes Thema ging von ChatGPT.
Jawohl, RadioGPT, was einfach quasi ein kompletter Radiosender sein könnte. Sie verkaufen die Software allerdings bewusst nicht als, beziehungsweise bringen keinen eigenständigen Radiosender damit raus, sondern verkaufen die Software an Radiosender. Ja, da sind wir wieder bei Jobs, um quasi einen Moderator ersetzen zu können. Die Software sucht Lieder aus, die Software spricht Nachrichten, die sie auch selbst aktuell einlesen kann. Also es ist nicht, dass man den irgendwie noch mit Nachrichten füttern muss.
Aber wie klingt das denn? Ist das wieder so, weiß ich nicht, also so elektronische Stimme oder ist das schon natürlich?
Also ich hatte da tatsächlich eine Preview von gehört und es klang echt verdammt gut. Ich war sehr beeindruckt. Du hast so ein paar Nuancen, wo man es hört, dass es eine KI ist, bei manchen Aussprachen. Aber wenn es so wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, Alltagstext ist, funktioniert das erstaunlich gut. Und gut, es kommt aktuell bei denen noch die Erinnerung, dass es AI ist. Also das haben sie bewusst drin, wie das dann aussieht, wenn die Software an einen Radiosender verkauft ist.
Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich kenne das mit dem auch mit dem Sprechen. Also Text-to-Speech-Tools habe ich auch ein paar Mal ausprobiert jetzt. Das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Also es ist ja quasi, das weiß ich nicht, du kannst ja jetzt irgendwie eine Stimme aufnehmen, 3 Sekunden abhören lassen von verschiedenen Tools und diese Stimme wird imitiert. Ne? Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, ich habe ein neues Tool entdeckt, das ist Chef-GPT. Da geht es darum, du kannst quasi einen Prompt eingeben, wo du sagst, was du noch an Zutaten zu Hause hast. Also 200 Gramm Mehl, 3 Eier und Butter und vielleicht noch ein bisschen Zucker. Und dann kannst du sagen, was du ungefähr haben möchtest, auch welche Geräte du hast, beispielsweise Mikrowelle, Ofen, Pfanne und so weiter. Und dann erzeugt diese AI dir ein Rezept passend zu den Zutaten, die du noch zu Hause hast und den Geräten, die du hast.
Okay, das klingt spannend. Das klingt so, als ob ich meine Gewürzregal-App noch erweitern muss. Ich glaube, ich baue eine Küchen-App.
Das ist auch das Anfangsstadium, würde ich sagen. Das ist, es dient zur Inspiration in meinem Fall. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das Rezept am Ende perfekt ist. Ne? Also gerade auch mengenbasiert. Natürlich, die errechnet anhand irgendwelcher Vorgaben, natürlich, was du brauchst und was da am Ende rauskommt. Aber so als Inspiration finde ich es gut. Ich würde nicht diese Rezepte 1:1 nehmen. Aber wenn da zum Beispiel steht, okay, du hast, weiß ich nicht, Quark, Sahne, Butter und so weiter und die schlägt dir eine Mascarpone-Creme vor, die du mit ein paar Zutaten machen kannst. Natürlich erstmal geil als Inspiration mit den Sachen, die du zu Hause hast.
Ja, das stimmt. Ja, das wäre jetzt so meine Frage gewesen, ob du einfach wirklich schon mal Dinge nachgekocht hast oder beziehungsweise geguckt hast, so taugt das Rezept generell?
Also, ja gut, ich hatte einmal, da war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich habe auch 5 Zutaten oder so eingegeben und am Ende kam da aber was raus, wo ich gesagt habe, nee, das würde ich so nicht nachkochen. Ne? Also das dann irgendwie, da steht dann im ersten Schritt so Michel, Mehl, Eier, das und das und das alles zusammen. Ne? Da steht aber nichts von der Menge. So, aber, ich würde jetzt aber nicht irgendwie 500 Gramm Mehl mit drei Löffeln Butter zusammen mischen, weil das bringt am Ende nichts, da ist ein Mehlhaufen. Ne? Also das ist, wie gesagt, mit den Mengen, glaube ich, tut die sich schwer, aber als Inspiration eine super Idee erstmal.
Ja, okay. Ja, also ich glaube, da wird viel kommen. So als letzten Punkt, bevor wir dann in ein anderes Thema gehen. Also letztes Mal schon angesprochen, Bing hat ChatGPT inzwischen komplett integriert. Zwar noch nicht public komplett, aber nach Registrierung für viele User frei. Und nächste Woche kommt, also in, Moment, wenn ihr uns hört, in dieser Woche wird ChatGPT 4 rauskommen und es wurde angekündigt, dass das auch direkt für Bing und andere Implementationen mit freigegeben wird. Das heißt, da wird bestimmt noch mal einiges kommen, was Verbesserungen bringt.
Ich freue mich drauf. Ich werde mir wieder Abende um die Ohren schlagen und ChatGPT ausprobieren.
Genau das. Es wird wieder einige kurze Nächte geben, da gehe
Auf
ich
jeden
auch von
Fall.
aus. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal diese Woche zu einem anderen Thema gehen.
Was machen wir denn?
Ich würde sagen, da uns das jetzt aktuell beschäftigt, auch beruflich bedingt, lass uns doch mal zum Thema Security gehen. Einfach so Thema Passwörter. Ja, ich würde sagen, vielleicht generell Passwörter erstmal. So aus. Wie weit dürfen wir jetzt in Firmengeheimnisse eintreten?
Ja, man kann es ja alles sehr allgemein halten, so gut wie wir können.
Genau.
Ich würde aber jetzt erstmal sagen, also generell, was betrifft die Sicherheit bei Passworten und wie weißt du, ob es sicher ist? Ne? Da kann man erstmal drauf eingehen. Und vielleicht auf Have I Been Pwned. Ne? Also, das ist ja auch
Oh ja.
ein ziemlich gutes Tool, was man auf jeden Fall mal empfehlen könnte.
Definitiv. Eine super Seite, wer die noch nicht kennt. Die Seite hat verschiedene Kategorien. Man kann einerseits sein Passwort eingeben und prüfen, ob das in einer der geleakten Datenbanken ist. Oh, geleakt, für die Nicht-Techs unter euch. Unter Datenbanken, die gestohlen wurden und dann veröffentlicht wurden oder irgendwie öffentlich wurden durch Kauf, Beschlagnahmung oder ähnliches. Have I Been Pwned registriert die Datenbanken, soweit sie können. Und dort kann man dann entweder sein Passwort suchen oder man kann auch seine Mailadresse eingeben und gucken, ob die in einem der Hacks bei war.
Warst du schon mal dabei?
Tatsächlich war ich beim Sony-Hack damals dabei.
Oh.
So, allerdings habe ich toi 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 schon seit sehr langer Zeit verschiedenste Mailadressen und verschiedenste Passwörter für alles. Das heißt, bei mir wirst du keinen Double-Account finden. Zum Glück, also mein Sony-Account wurde damals mitgeleakt. Ich hatte, nachdem Sony das dann public gemacht hatte, habe ich natürlich auch selbstverständlich sofort alles geändert. Ja, aber sonst bisher Glück gehabt.
Machst du das auch in der Regelmäßigkeit? Also bei mir war es so, ich habe, als ich das erste Mal von der Seite gehört habe, meine E-Mail-Adresse eingegeben und ich war sehr oft dabei. Also bei einem Adobe-Hack von 2011, glaube ich, bei irgendeinem Forum schon Jahre vorher, was da irgendwie veröffentlicht wurde. Und ich beruhige mich immer damit, dass ich jemand bin, alle x Monate ändere ich mein Kennwort. Ne? Also es ist wirklich. Es gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo ich standardmäßig länger als ein Jahr das Kennwort habe. Deswegen fühle ich mich immer schon sehr sicher. Ich habe immer alle x Monate so für mich im Kopf, okay, du kannst mal wieder wechseln, dann ändere ich das und da fühle ich mich sehr sicher. Machst du das auch?
Da muss ich tatsächlich gestehen, ich glaube, dafür habe ich zu viele Accounts, als dass ich das regelmäßig machen würde. Ich fahre da eine bisschen andere Strategie. Ich generiere direkt sehr starke Passwörter. Das heißt, meine Passwörter, die ich generieren lasse, sind in der Regel so, ja, mehr als 60 Zeichen lang, wenn die Seiten das unterstützen. Dann halt auch direkt kryptisch, also ohne irgendwie nachvollziehbar. Deswegen brauche ich auch eine Passwortverwaltung. Und darüber habe ich auch direkt eine Schnittstelle zu Have I Been Pwned, wo dann einfach regelmäßig abgefragt wird, ob einer meiner Accounts, also eines meiner Passwörter oder eine meiner Mailadressen in einem Hack bei war.
Sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut und sehr sicher auf jeden Fall.
Also, ich glaube, wir sind einfach berufsbedingt schon etwas anders aufgestellt als der Otto-Normal-User
Ja gut,
auch.
wir sind doch alle berufsparanoid, ne? Also wir
Richtig.
lesen irgendwo News und sehen, da ist jemand gehackt worden oder es gab eine Sicherheitslücke und wir sind sofort dabei, uns selber zu schützen wieder. Ne? Und
Richtig.
kriegen dadurch ja auch viel mit, ne? Gerade bei anderen Usern. Also ich denke jetzt, das eine Ding war zum Beispiel, wie gesagt, das war ein Forum, was geleakt wurde. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Sachen extrem weit reichen. Ne? Also es ist ein Forum, da war ich schon selbst 10 Jahre nicht mehr angemeldet. Ne? Ich weiß, dass ich da mal angemeldet war. Ich habe es nicht vergessen. Ich kenne das Forum auch noch und so. Aber wie viele User mag so ein Forum haben? Jetzt gehen wir davon aus, es sind 10.000 User, meinetwegen. Ne? Und wenn nur 50% davon, wie ich, 10 Jahre nicht in dem Forum waren und sich nicht mit Sicherheit beschäftigen und trotzdem überall dasselbe Kennwort verwenden, was sie damals schon 1995 bei AOL hatten. Ja, ich weiß nicht, seit wann es AOL gibt. Aber dann ist das schon extrem weitreichend. Ne?
Ja,
Das ist schon heftig.
definitiv. Also das hat Auswirkungen. Man unterschätzt das. Es ist ja auch das Thema Password Stuffing, wie es so schön heißt. Ja, wobei ich das Wort an sich nicht schön finde. Es ist halt Wiederverwendung von Passwörtern. Sollte ja generell vermieden werden. Wird ja auch überall gesagt, nimm unterschiedliche Passwörter. Was allerdings aktuell sehr gefördert wird, ist einfach die Faulheit der Leute mit Anmelden via Facebook, Anmelden via Amazon, Anmelden via Apple, whatever. Es sind Anmeldedienste. So, ich brauche ein Login. Ich habe ein Login für, bleiben wir mal beim Beispiel Facebook, für Facebook und darüber habe ich die Authentifizierung aller weiteren Dienste. Und das wurde jetzt auch massiv von Handy-Apps ausgenutzt, also sowohl auf Android als auch auf iOS, dass die Apps so getan haben, als ob sie die Authentifizierung via Facebook nutzen, die User zur Eingabe ihrer Facebook-Daten bewegt haben, was erstmal auch legitim aussieht. So, jetzt hat der Durchschnittsuser auch nicht so die Ahnung, wie wir es haben. Und damit haben sie halt sehr viele Leute gekriegt, dass die gesagt haben, hey, hier mach Login via Facebook. Und es öffnet sich halt nicht Facebook, sondern die App sagt, hier, gib mir deine Facebook-Daten. Die Leute geben die Daten ein. Und damit hast du einfach auch schon die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute diese Funktion sehr häufig nutzen.
Ich mache mich da nicht von frei. Ne? Also ich nutze dieses Anmelden mit Amazon und Facebook eigentlich nie. Was ich aber tatsächlich sehr oft mache, ist dieses Login mit Google. Ne? Also gerade bei Online-Tools und so, es ist jetzt super komfortabel. Ne? Du bist schon angemeldet im Browser, drückst auf Login mit Google, zack, bist eingeloggt. Ne?
Richtig.
Das benutze ich sehr häufig, aber da hast du ja auch eigentlich nie nochmal die Passwortabfrage. Und was du da hast, ist ja jedes Mal, also gerade wenn es eine Seite ist, die du noch nicht kennst, dann kriege ich zumindest immer diese Mail. Haben sie gerade versucht, sich da und da anzumelden? Oder du kriegst diese Info, ne? Also hier dein, mit deinem Google-Account wurde gerade versucht, sich da und da anzumelden. Willst du das? Warst du das? Ne? Und kannst ja noch bestätigen oder sofort eingreifen und sagen, nein, war ich nicht.
Ja,
Ne? Also
richtig.
das finde ich persönlich schon, da fühle ich mich wieder sehr sicher eigentlich.
Ja, du, ich sag mal, da bist du auch mit Sicherheit halt technisch versiert. Deswegen ist das bei dir auch nochmal was anderes. Zumal, jetzt muss ich so ein bisschen zurückgehen. Damals habe ich das auch häufiger genutzt, muss ich gestehen. Ich hatte allerdings auch damals schon bei Google Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv, was ich eigentlich überall aktiviere, wo ich es nur kann. Und Google hat das insofern auch gut gelöst. Einerseits die Benachrichtigungen, die du sagst, die man kriegt. Und man hat auch, da habe ich dann damals trotzdem regelmäßig durchgeguckt, man hat eine Übersicht über die Apps, die die
Stimmt,
Berechtigung haben,
das
sich
hat man auch, diese
einzuloggen.
Übersichtsseite, wo man alles sieht, wo man angemeldet ist. Ja, das
Genau.
nutze ich auch.
So, also da habe ich damals, als ich das noch häufiger genutzt habe, auch trotzdem regelmäßig durchgeguckt. Und mit Second Factor und der Benachrichtigung fühlt man sich dann doch wenigstens ein bisschen sicherer.
Ja, es ist auch immer die Frage, was machst du mit dieser Mail-Adresse und dem Konto noch? Ne? Also jetzt gerade
Genau.
die Gmail-Adresse zum Beispiel benutze ich ansonsten gar nicht. Ich habe so nicht mal Zahlungsdaten irgendwo hinterlegt, weil ich nutze die eigentlich nur für so Sachen wie Anmeldungen und hier für mein Android-Telefon und. Aber selbst da ist die Zahlungsart nicht hinterlegt. Ne? Also es ist für mich halt, diese Mail-Adresse ist so mein Mülleimer für Sachen, wo ich mich irgendwo anmelde. Ne? Weil ansonsten habe ich eine GMX-Adresse noch oder halt meine eigene Domain-Endung jeweils für meine Mail-Adresse. Und die nutze ich halt nirgendwo effektiv zum Anmelden.
Ja, also bei mir ist es halt inzwischen quasi ein bisschen anders geworden. Die ganzen Anmeldungen mache ich alle über meine eigenen Domains mit individualisierten Mailadressen, dass ich auch weiß, im Zweifel auch, wenn Mails kommen, woher kommt das, dass ich auch gegebenenfalls Hacks zuordnen kann. Also ich habe da auch schon tatsächlich Lieferanten von mir kontaktiert, weil ich auf einmal massig Spam auf die eine Adresse kriegte, wo ich wusste, die habe ich nur bei diesem Lieferanten im Einsatz. Meine Gmail-Adresse nutze ich aber tatsächlich sehr viel zur Zahlung. Ich zahle alles mit dem
Ja,
Handy,
okay,
mit der Uhr.
dann schwierig.
So, deswegen habe ich da auch einfach nichts mehr an Authentifizierung hinterliegen, sondern mache das alles mit eigenständigen Anmeldungen, weil da will ich nichts riskieren.
Dann gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück. Wir waren eben beim Thema Passwortsicherheit. Wie gehst du mit deinen Kunden um, wenn die sagen, wie mache ich das denn jetzt besonders sicher oder so? Empfiehlst du immer einen Passwortmanager oder irgendein Tool oder wie machst du das?
Ja, denn das ist tatsächlich so ein großes Problem, wie technisch affin die User sind. man läuft da teilweise so wirklich gefühlt vor eine Wand, wo man denkt so, ich bin froh, wenn du dich eigentlich gar nicht im Internet bewegst. Und aber auch, ja, tatsächlich so das letzte Erlebnis aus der Zeit ist, dass ich meinem Vater einen Passwortmanager eingerichtet habe mit über 60 Jahren, wo ich gedacht habe, so, ob er damit klarkommt. Und es war wirklich so, Vater, du brauchst jetzt ein Kennwort. Du brauchst ein langes Kennwort mit Sonderzeichen, mit Zahlen, was möglichst sicher ist. Und keine Wörter, die im Wörterbuch stehen, sondern es sollte möglichst kryptisch sein. Und es gab überhaupt keine Diskussion, sondern er hat sich ernsthaft sofort einen Merksatz gebaut mit Zahlen drin, mit allem drin, was komplett die Kriterien erfüllt hat. Ich habe ihm den Passwortmanager eingerichtet, habe ihm die Browser-Erweiterung eingerichtet und er hat das getestet, weil ich gesagt habe, so hier, bitte probier das mal, du brauchst dieses Kennwort, das ist jetzt unglaublich wichtig für dich, dieses Kennwort. Und er hat das eingerichtet und gemerkt, oh, wie cool, die Browser-Erweiterung fragt mich ja sogar, möchte ich das Passwort, was ich gerade eingegeben habe, speichern? Oh, ich kann ja auch Passwörter erstellen. Oh, dann kann ich ja überall unterschiedliche Passwörter haben. Ich dachte so, okay, cool. Ich musste das, was ich bezwecken wollte, gar nicht weiter erläutern, sondern er hat es von sich aus erkannt und intuitiv gehandelt. Dass er gesagt hat so, hey, das ist voll cool, dadurch habe ich unterschiedliche Passwörter, die sicherer sind. So, das ist natürlich so der Traum, wenn das beim Kunden kommt. Generell Passwortmanager eigentlich das einzig Sinnvolle, was du wirklich machen kannst.
Ja, ich bin auch absolut pro Passwortmanager. Ich muss nur, also ich finde, es kommt ein bisschen so auf die Verwendung an. Ne? Also ich hatte heute nicht mehr, aber früher habe ich sehr, sehr viel am Laptop gearbeitet und war dann auch oft so in Cafés, habe da gesessen, meinen Kram abgetippt vom Tag und so. Und da, muss ich ehrlich sein, hätte ich ein mulmiges Gefühl, den Passwortmanager auf dem Laptop zu haben. Weil ich kenne genug meiner ehemaligen Kollegen, wo der Laptop gestohlen worden ist. Ne? Du hast ja, wenn du dich danach sofort anmeldest, instant alles. So, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wenn dein Laptop geklaut ist, hast du eh keine Chance. Doch. Ne? Weil im Passwortmanager sind vielleicht die Daten direkt für PayPal, für mein Online-Banking, für keine Ahnung. Jetzt hast du natürlich überall Second Factor. Ne, ich auch, natürlich. Ja. Second Factor ist für mich ganz wichtig, gerade bei Zahlungsdaten und so, nur Second Factor. Aber dieses mulmige Gefühl, wenn ich einen Passwortmanager jetzt, nehmen wir mal alleine, ne, wir hatten das Thema schon mal kurz, so unsere Nebenprojekte und so, ne? Jetzt sagen wir mal, nur alle Logins von meinen Nebenprojekten und Tools wären frei für irgendwen zugänglich. Das wäre schon eine Albtraumvorstellung. Ne? Wenn der Laptop alleine weg wäre, würde da erstmal keiner drankommen.
Ja, gut, ja, jetzt sage ich so, wenn bei mir der Laptop wegkommt, mein Laptop hat tatsächlich inzwischen auch auf der Bootplatte BitLocker-Verschlüsselung. Das heißt, so ohne Passwort hast du wirklich gar keine Chance, an die Daten zu kommen. Mhm. Du müsstest das BitLocker-Passwort schon erfolgreich kleinkriegen.
Was heißt BitLocker? Also wenn ich eine Anmeldung habe, eine zweite Anmeldeseite, oder wie stelle ich mir das vor?
BitLocker ist, bevor du bootest, wird ein Passwort abgefragt.
Ah, okay.
Das heißt, du kommst gar nicht erst in den Bootvorgang, wenn du nicht das Entschlüsselungspasswort hast.
Okay, verstehe. Das macht es dann wieder sicher, absolut. Das ist ein ganz anderes Thema.
Damit ist es so. Gut, tatsächlich habe ich trotzdem bei mir privat auch selbst auf meinem festen Rechner zu Hause meine Passwortverwaltung so eingestellt, dass sie nach einer Minute schon wieder sperrt. Das heißt, innerhalb von einer Minute kann ich die Passwörter abfragen, nach einer Minute geht der Passwortmanager zu und sperrt sich.
Ich weiß, du bist ja auch extrem krass da. Ne? Ich bin ja dann noch ein bisschen faul. Ne? Also ich
gut.
Wenn meine Passwortverwaltung an ist, dann mache ich schon, ja, merke das mal für 30 Tage, damit ich nicht jedes Mal wieder das Kennwort eingeben muss. Ne? So, ich bin da schon, das ist halt so bequem, ne? Statt wieder, ja, aber ich muss sagen, das ist auch ein Problem mit diesen 30 Tagen, weil manchmal habe ich dann 30 Tage das Kennwort nicht eingegeben und muss dann überlegen, shit, wie war jetzt das Kennwort für die Kennwortverwaltung? Ne? Das ist dann auch so, weil man vergisst nach 30 Tagen einfach manchmal.
Ja, richtig. Ja, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Dass man das dann vergisse. Jetzt muss ich auch ein bisschen Fairness einräumen zur Faulheit. So jede Minute sperren ist natürlich krass und mein Masterpasswort ist halt auch sehr lang. Ne? Also so mit 30 Stellen kommst du einfach nicht hin. Und das jedes Mal einzugeben ist halt schon manchmal was lästig. Deswegen habe ich zu Hause auch einen Fingerabdruckscanner mir eingerichtet. Das heißt, ich habe über Windows Hello die Verwaltung dass ich da dann eben nach dem Fingerabdruck gefragt werde zum Entsperren des Passwortmanagers. Sonst wäre es wahrscheinlich auch zu viel für mich.
Ja, krass. Ihr hört schon, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir können euch nur raten, schaut nach sicheren Kennworten und prüft mal, ob ihr in irgendeinem Leak von einer Datenbank von irgendeiner Seite dabei wart, um jetzt sicherheitshalber mal euer Kennwort zu ändern. Weil es kommen monatlich oder wöchentlich mittlerweile zu neuen Bekanntgaben von Leaks aus irgendwelchen Softwarebereichen und Webbereichen. Wenn ihr euch da schützen wollt, schaut auf jeden Fall nach.
Also wir werden euch auch in die Shownotes noch ein paar Passwortmanager schmeißen. Auch vielleicht mit ein bisschen Erklärung dazu, sei es jetzt Bitwarden, sei es Safe in Cloud, was jetzt auch erstmal nach Cloud-Speicher klingt, aber nicht unbedingt sein muss. Da werden wir einiges reinpacken. Ja, es gab mal LastPass.
Das war einmal.
Das ist so das Musterbeispiel, wie man es nicht machen sollte. LastPass als Online-Passwortmanager wurde gehackt, hatte die Anzahl der Passwortiterationen deutlich unter Industriedurchschnitt.
Jetzt muss man wieder kurz erklären, was das ist, weil sonst kommen manche Menschen nicht mit, glaube ich.
Ja, mache ich anders. Ich packe da einen schönen Link in die Shownotes mit einer sauberen Erklärung, weil das ist, glaube ich, wirklich gut, wenn man sich das einfach mal durchliest zum Verständnis.
Okay.
Sonst bin ich jetzt, glaube ich, echt zu lange mit Erklärungen dazu dran auf. Auch mit Entropie, mit verschiedenen Zeichen, was das alles in der Passwortlänge auch ausmacht, erzwungene Zeichen, wie sich das auswirkt. Und LastPass wurde gehackt und LastPass hat dann noch das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Sie haben Informationen verschwiegen. Sie haben einfach verschwiegen, wie tiefgehend dieser Hack war. Sie sind Stück für Stück mit den Informationen rausgerückt, die sie im rechtlichen Rahmen rausgeben mussten. So, und er stellte sich danach heraus, ja schade, die Passworttresore der Benutzer waren doch im Datendiebstahl dabei. So, gut, Wempten, da ist jetzt so, mein Masterpasswort mit über 30 Stellen, fühle ich mich relativ sicher. Da ist dann so, gut, wenn ich kein sicheres Master-Kennwort hatte, sieht es da schon schlecht aus. Jetzt sind natürlich Millionen Tresore weg. Das ist einfach so die Hoffnung, okay, vielleicht gehen sie nicht an meinen. Ne? Vielleicht sind da welche, wo sie sehen, okay, da sind viel mehr Accounts drin, der ist vielleicht interessanter, sehen die Mail-Adresse dazu, wissen, okay, da steckt mehr hinter, als hinter meinem privaten Gedöns, whatever, dass der vielleicht nicht so schnell geknackt wird. Ja, und LastPass hat es ja tatsächlich fertiggebracht, wann war es, vor 2-3 Wochen, einfach nochmal gehackt zu werden, wieder mit Zugriff auf die User-Daten. Und ich denke so, oh wow.
Ja, das ist schon, wenn du ein Tool anbietest, um Security für deine Nutzer zu ermöglichen, also um die Sicherheit generell zu erhöhen und wirst dann das zweite Mal so übel auseinandergenommen und kannst dich auch nicht richtig rechtfertigen, das ist schon extrem schwierig.
Genau.
So. Das Vertrauen ist weg, würde ich sagen.
Das haben sie einfach komplett verloren. Ich meine, wir hatten ja auch schon die Fälle Hacks in der Lieferkette, wo Hersteller von Software gehackt wurden, ohne es zu merken, wo Zertifikate zur Signierung der Software da sind, das heißt zum Sicherstellen, dass das diese Entwicklerfirma auch so produziert hat. Und dann hat man signierte, zertifizierte Software, wo aber Code reingeschummelt ist, der irgendwas macht.
Das ist jetzt, kann ich wieder aus dem Webbereich sprechen. Das ist nicht nur in Software so, ne? Also es gibt, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich Webseiten besuche, ne? Das ist jetzt auch mal ganz kurz technisch und schwer zu erklären, aber es gibt auf vielen Webseiten etwas, das nennt sich ein GET-Parameter. Und der hängt hinten an der URL, an der Domain, hängt etwas an, ne? Das seht ihr ganz oft zum Beispiel, wenn ihr in einem Blog seid, vielleicht in einem älteren Blog, dann steht da www.blog.de/suche-gleich und ein Wort. Ne? Das ist dann das. Eure Suchanfrage ist in diesem Bereich, in der Domain wird es angezeigt. Und da gibt es ganz, ganz viele Lücken, die auch immer wieder ausgenutzt werden, weil wenn der Entwickler der Webseite nicht darauf geachtet hat, wird alles, was man dort eingegeben hat, auch ganz klar wieder auf der Seite ausgegeben. Und wenn ich jetzt ein Fuchs bin, also ich möchte was Böses, dann schreibe ich nicht ein Suchwort hin, sondern mein eigenes Skript. Und mit diesem Skript kann ich zum Beispiel dem Nutzer sofort eine Meldung anzeigen. Wie beispielsweise, du hast dein Kennwort falsch eingegeben, bitte gebe es erneut ein. So, dann habe ich ein schönes Pop-up, was vielleicht noch designtechnisch zur Seite passt. Und da geben die Domain bleibt weiterhin www.blog.de. Also die Seite bleibt, du denkst, du bist auf der richtigen Seite, bist du auch physisch. Aber dieses Skript schickt deine Daten ganz woanders hin. Ne? Und das ist leider immer noch gang und gäbe. Und leider sehr, sehr traurig, dass viele es immer noch nicht beachten.
Mhm. Ja.
Das nennt sich Cross-Site-Scripting. Ne? Ich glaube, XSS ist der Fachbegriff. Und da ist es ja genauso. Ne? Die machen nichts anderes, als Passworte abzugrasen.
Ja, da bin ich inzwischen froh, dass die Browser da zum Glück teilweise aktiv eingreifen.
Absolut,
und
absolut.
Vorwarnen. Genauso wie auch aktuelle, ja, Antivirensurfaces ja schon nicht mehr. Es ist Endpoint Protection. Also es ist ja deutlich mehr als ein Virenschutz inzwischen. Ja, auch sowas durchaus ein Problem. Und mit der signierten Software, da ist ja auch schon, hat es schon Fälle gegeben durch diese Hacks beim Lieferanten der Software. Das war halt auch bei Software, die bei den Großunternehmen eingesetzt wird. Also die größten Unternehmen, 90% dieser Unternehmen setzen diese Software ein und dann wurde der gehackt und die Software wird automatisch aktualisiert bei allen Kunden. Und alle Kunden, es gibt nirgendwo einen Fehler, weil der Kunde vertraut der Software. Das heißt, die Firewall lässt die Daten auch durch, weil die Daten sind legitim. Es fällt nicht auf, dass da was Böses ist im ersten Moment. So, es erfolgt sogar eine automatische Aktualisierung und wupp, habe ich was Böses im Netz, was einfach das gesamte Netzwerk unter Umständen abgreifen kann. Alles an Daten.
Wie nennt man das jetzt? Das ist ja schon keine Malware und kein Phishing mehr. Es ist ja schon einfach, diese Manipulation gibt es ja sehr häufig. Ne? Ich weiß, du kennst dich auch mit Videospielen aus. Es gab vor vielen, vielen Jahren, gab es eine Software, die eigentlich gegen Cheater eingesetzt werden sollte. Und die machte es ja so ähnlich. Das war ja quasi ein Keylogger, also eine Software, die jeden Tastendruck auf der Tastatur mitgeschrieben hat und hat das quasi instant mit den Nutzerdaten an den Empfänger, an den bösen Hacker geschickt. Mhm. Das war ja so ähnlich. Ne? Also das war die Software, der wurde vertraut, weil die ganzen Spielefirmen darauf gesetzt haben, okay, die helfen uns, damit nicht mehr gecheatet wird. Und daraufhin war es dann so, dass es eigentlich ein Keylogger ist und der alles immer an den Hacker geschickt hat.
Ja, also da gibt es leider viele Möglichkeiten. Das heißt, die Bedrohung ist definitiv inzwischen nicht mehr nur einseitig, sondern kommt von verdammt vielen Seiten.
Andersrum wird aber auch immer besser geschützt.
Ne, ne?
Also im Vergleich von vor 10 Jahren fühle ich mich heute viel besser aufgestellt und auch viel einfacher fühle ich mich so, dass ich sicherer bin, weil ich brauche nicht mehr. Ich weiß noch früher, wir hatten lange, lange Diskussionen über sowas wie, oh, was brauche ich jetzt? Brauche ich Antivir oder brauche ich das und das? Und welche Software nehme ich jetzt, um meinen PC zu schützen und so? Das geht für mich immer mehr zurück. Ne, es bildet sich so eine Top 3 oder eine Top 2 an Sachen, wo du sagst, okay, das ist, darauf kannst du vertrauen, der Rest vergiss es. So.
Mhm.
Und das macht es für mich ja viel einfacher heute. Und das Gefühl ist auch viel besser, heute zu sagen, nö, ich fühle mich sicher. Ne, früher war das immer noch so oft mit Fragezeichen und was macht das eigentlich alles und so. Und heute, ich weiß nicht, Windows Defender, ne?
Ja, also, gut. Ja, der ist ja jetzt mit Windows 11 wieder sehr kaputt gegangen.
Okay, ich habe Windows 11 noch nicht ausprobiert, ja, okay.
Also mit Windows 10 hat er ja tatsächlich häufig auf den Plätzen gut abgeräumt.
Mhm.
Mit Windows 11 ist er Schlusslicht wieder geworden.
Oh,
also da haben sie,
okay.
Weiß nicht, was die da getrieben haben. Jetzt muss ich fairerweise sagen, Windows Defender für in Anführungszeichen einfachen Virenschutz und sowas schon gut. Jetzt will ich natürlich keine Podcast-Werbung machen hier, gibt durchaus Software, die besser geeignet ist.
Das glaube ich auch, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber hast du nicht auch das Gefühl, allein was du eben gesagt hast, dass der Browser inzwischen
ja,
schon
richtig,
warnt.
Genau.
Ne? Also du gehst heute auf eine Seite, die hat kein SSL-Zertifikat, aber nimmt deine Daten an, ne, und direkt zeigt ein Browser, egal ob Chrome, Firefox oder sonst wer, zeigt direkt an, Vorsicht, es könnte hier sich um Betrug handeln.
Ja,
ne? Deswegen fühle ich mich ja schon sicherer. Es sind kleine Maßnahmen, die überall ergriffen werden, dass ich heute nicht mehr noch Gedanken machen muss, oh, was brauche ich da noch und was könnte ich da noch an Schutz installieren und so. Das ist halt alles weggefallen irgendwie.
Ja, also inzwischen würde ich auch sagen, sind wir deutlich besser geschützt, als wir damals waren. Allerdings ist es inzwischen auch notwendiger, als es damals war. Also die Bedrohungen verlagern sich auch. Es wird natürlich auch immer spannender anzugreifen. Und wo ich noch ein großes Problem sehe, ist mit IoT-Geräten, ja, Internet of Things, also
alle Geräte, die einen Internetzugriff haben.
Alles, quasi. Was smart ist und zu Hause ist. Ob es jetzt der Saugroboter ist oder Rauchmelder mit Internetzugang, Babyphone mit Internetzugang. Ne, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Alles, was irgendwo Internetzugang hat, ist quasi so ein IoT-Device, was man nicht, also alles, was halt nicht ein normales PC-Gerät oder ähnliches ist, ist IoT-Kategorie. Und diese Geräte werden halt häufig vergessen und sind dann gerne auch beliebte Ziele für Angriffe.
Ja, es ist natürlich auch so, dann kommt es auch wieder auf den Hersteller an, ne? Aber das ist, wer befasst sich schon damit, ne? Also heute ist es doch so, je nachdem, was du kaufst, hast du plötzlich zu Hause eine smarte Kaffeemaschine, das smarte Babyphone, du hast noch deine IP-Kamera, um dein Wohnzimmer zu überwachen, ne?
Richtig.
Und hast, weiß ich nicht, 20 Geräte von 20 Herstellern, die alle Internetzugriff haben. Und also die wenigsten Menschen, die ich kenne, befassen sich wirklich vorher damit, wie sicher ist das Ganze. Ne? Also die gehen auf einen großen, namhaften Online-Shop, sage ich mal, so, den viele Leute nutzen, um das Ding am nächsten Tag zu haben.
Mit dem großen A.
Ja, genau. So, und dann sehen die einfach nur so XYZ, IP-Cam to save your home und keine Ahnung, so, weil das Ding halt am günstigsten ist und keine 60 Euro kostet, sondern 13. Das kommt aber nicht von, weiß ich nicht, von namhaften Marken, sondern das kommt von irgendwem, der eigentlich neben der Elektronik sonst T-Shirts herstellen lässt für 1,50. Ne? So, und du nimmst dieses Ding, stellst es zu Hause bei dir hin, packst es in dein WLAN oder packst ein Netzwerkkabel dran, ne? Und du hast, also die meisten Leute befassen sich doch gar nicht damit, was das alles für Gefahren sein
Richtig.
Können, ne? So, und das ist,
und
boah,
das genau da hast du diesen Punkt. Das ist diese, ja, es ist immer noch leider diese Geizesgeil-Mentalität, die wir hier haben. Die Leute sind nicht bereit, für Sicherheit mehr auszugeben.
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Menschen dazu bereit wären. Ich glaube, die wenigsten befassen sich damit. Die machen sich über die Folgen keine Gedanken.
Es fehlt das Verständnis auch.
Richtig.
Weil regelmäßig referenziere ich darüber. Und gerade zum Beispiel Toaster, Kühlschrank, Kaffeemaschine, was ja inzwischen durchaus Geräte sind, die smart sind. Also smart im Sinne von mit Internetanbindung. Und dann kommt dann häufig dieser blöde Spruch, ja, was soll denn passieren? Wollen die mir jetzt Milch nachbestellen? Nein, es sind ernsthafte Bedrohungen. Es geht auch einfach darum, dass die Geräte gekapert werden, Rechenleistung zur Verfügung stellen und dann mit meinen Geräten große Angriffswellen gefahren werden gegen andere Sachen.
Ganz genau. Und die haben ja ganz, ganz viele Vorteile dadurch. Ne? Ich weiß nicht, es gab diese Story. Da ging es nicht um PCs, da ging es um Fernseher, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller es war. Und da hat ja auch jemand versucht, diese Fernsehmarke, sage ich mal, die Software so zu beeinflussen, dass sie X% ihrer Rechenleistung abgibt. So, ne? Also es war nicht viel. 3, vielleicht 5%, irgendwie sowas. Total unauffällig. So. Jetzt sagt jeder Privatanwender erstmal, ja gut, wenn ich es eh nicht merke, 5% sind weg. Ne? So, das ja, genau. Nehme ich ja vielleicht gar nicht
genau.
wahr. Ne? Und Das Ding ist halt, die Hacker, die das gemacht haben, haben ja nicht von 10 Geräten 5% Rechenleistung, sondern vielleicht von 800.000 Geräten haben sie 5% Rechenleistung. Und die nutzen die, um Bitcoins zu minen, um, weiß ich nicht, wer hier, DDoS, also hier, sag's mal gerade auf Englisch bitte.
Distributed Denial of Service Attacks.
Genau, also die bombardieren quasi Server mit Anfragen, bis die in die Knie gehen. Ne, und da muss man sich wegtun, 800.000 Geräte, die gleichzeitig Anfragen an irgendeinen Server schicken, verursachen Probleme. Kann man sich auch als Laie vielleicht gut vorstellen. Ne? Und dieses, was du sagst, das ist nicht mal Ignoranz. Das ist einfach, glaube ich, das Verständnis fehlt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es gibt ja auch nie irgendwie sowas wie Aufklärung dazu. Also ich kann jetzt mal, abgesehen von meinen Eltern, die ja auch schon ein paar Tage älter sind und aus einer Zeit kommen, wo es das alles noch nicht gab, ne? Da verstehe ich sogar, dass die sagen, weißt du, was muss funktionieren, ist mir egal, so bumm. Ne? Aber gerade auch die Generation zwischen 30 und 50 und die Generation darunter, selbst als Teenie, ne? Die machen sich darüber doch keine Gedanken. Die kaufen sich den Kram, schließen den an, packen den ins WLAN und über die Folgen, was passieren könnte, macht sich gar keiner Gedanken.
Ja, genau, das ist es, was ich meinte. Gerät wird angesteckt und vergessen. So, und auch da, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, viele Geräte, die ein bisschen mehr kosten, haben Auto-Update-Funktionen und da kümmert sich der Hersteller dann auch um Updates. Viele billige Hersteller haben teilweise nicht mal die Option für Updates. So, da gab es mal eine Sicherheitslücke, ich weiß nicht mehr, in welchem IoT-Device das war, öffentlich zugänglich und es gab keine Möglichkeit, also selbst wenn der Hersteller gewollt hätte, gab es keine Möglichkeit, ein Patch einzuspielen. So, die Lücke wurde öffentlich und ein White-Hacker hat die Lücke aufgenommen und hat quasi Angriffe damit gefahren, die aber die Lücke gestopft haben. Er hat also nichts weiter getan, als die Lücke zu stopfen, hat sich damit aber strafbar gemacht. Und das war was, da wurde ernsthaft gegen den geklagt, wo ich gedacht habe, so, im Prinzip sehr traurig. Im Prinzip bräuchten wir sowas auf einer höheren Instanz, wo auch wirklich rechtlich das klar geregelt ist, wo es nicht irgendwelche Privatpersonen unter Umständen machen müssen, sondern wo das BSI oder wer auch immer dafür zuständig ist, sich dann darum kümmert, dass das eben entsprechend ausgerollt wird und gesichert wird. Klar, idealerweise ja, so Sachen zulassen, kommt man natürlich nicht drum rum. Und vor allem ist er, auch wie du gerade sagtest, mit den DDoS-Attacken. Der Fahrradhersteller Prophet wurde letztes Jahr im November Opfer eines Cyberangriffs. Seine Daten wurden verschlüsselt. Er konnte, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Wochen nicht, er konnte halt einige Zeit nicht an die IT-Infrastruktur. Ja, Ergebnis ist Insolvenz.
Ja,
der Hersteller ist in die Insolvenz gegangen, der Fahrradhersteller. Gut, wurde jetzt aufgekauft von einer anderen Firma. Von daher erstmal für die Mitarbeiter gut. Aber dass daran eine Firma mal eben kaputt geht. Ich meine, auch Krankenhäuser, die angegriffen werden, da sterben, da sind ernsthaft schon Menschen gestorben, weil keine OPs durchgeführt werden konnten. Also die Cyberkriminalität nimmt da auch Ausmaß an, das, wo ich sage.
Die werden ja auch immer kreativer, ne? Also wir haben da schon, schon 5, 6 Jahre her, weiß ich nicht mehr. Da müssen wir kurz von IoT weg. Also es geht nicht um Geräte, die Internetzugriff haben, sondern es geht eigentlich nur um USB-Sticks. Wie beschreibe ich das? Also es gibt einen USB-Stick, der kostet gar nicht mal so viel. Und da kann ich ein Skript drauf installieren, kriege sogar kostenlos die Vorlage auf der Herstellerseite. Und wenn dieser Stick in eurem PC gesteckt wird, habe ich innerhalb von Sekunden, wenn ihr angemeldet wart, die wichtigsten Daten, die ich haben wollen würde als böser Mensch. So, das geht relativ schnell. Dieses Ding heißt Rubber Ducky. Sieht aus wie ein ganz normaler USB-Stick. Und man kann damit sehr, sehr viel Mist machen. Und damit wir das Thema noch ein bisschen erweitern, ganz kurz. Dieser USB-Stick, also ein USB-Stick oder jedes USB-Gerät, ist schon ein Objekt, mit dem ein Angriff bei euch ausgeführt werden kann. Es gab vor einigen Jahren eine ganz große Geschichte, da ging es um Ladekabel für Handygeräte, also für Smartphones. Das war, die konnte man über Amazon kaufen, sehr, sehr günstig. Und wenn man die gekauft hat, hat man die zu Hause angesteckt, vielleicht mal an seinen Rechner, um Bilder zu übertragen. Und in diesem Kabel, was so aussah wie das Original-Ladekabel, war dieselbe Technik, die in der Lage war, Inhalte von eurem Rechner, also die wichtigen Informationen, die man haben will, direkt per E-Mail oder per E-Mail an einen beliebigen Empfänger zu schicken. Sehr beunruhigend. Kann man sich jetzt auch als Laie nicht direkt vorschützen, will ich ganz ehrlich sein, das geht einfach nicht. Aber es zeigt nur, wie schwierig es ist, im elektronischen oder im IT-Bereich generell auf Security zu achten. Und dann gibt es ein, da wollte ich jetzt noch kurz zum Ende drauf hinaus von meinem Monolog, es gibt eine Serie, die heißt Mr. Robot. So, die ist jetzt nicht, ich würde die jetzt nicht jedem empfehlen, die ist auch ziemlich komplex und manchmal ein bisschen abgedreht. Aber es gibt eine Folge in dieser Serie und da sind halt auch Hacker, die mal fürs Gute, mal fürs Böse hacken unterwegs. Und die verteilen USB-Sticks mit einem Werbeaufdruck, sieht sehr authentisch aus, und schmeißen die einfach vor einer Polizeistation auf die Straße. So, man kann sich nun vorstellen, was passiert. Der Polizist kommt, also einer der Polizisten kommt, nimmt so einen USB-Stick, geht an seinen Büroplatz bei der Polizei und steckt diesen Stick einfach ein. Und nur mit dieser kleinen Aktion haben die es in der Serie zumindest geschafft, das ganze Netzwerk zu übernehmen. Ne? Also es ist einfach nur mal um die Folgen, was für eine Kleinigkeit das ist. Ein USB-Stick, wo man sich nichts Böses denkt, ne? Auch kostenlos habe ich geschenkt bekommen oder liegt auf der Straße, habe ihn eingesteckt und ich habe die Tür aufgemacht für den potenziellen Angreifer.
Sehr witzige Story. Erinnert mich an die Zeit, wo es die CeBIT noch gab. Als ich mal auf der CeBIT war, war da ein Hersteller von Security-Software, der USB-Sticks verteilt hat. Und jetzt hatte ich damals meinen Linux-Laptop, hab den Stick eingesteckt und es passierte ernsthaft nichts. So, ich habe mir den Stick angeguckt und habe gesehen, ach, sehr witzig, die haben den so gebaut, wenn ich den an einem Windows-Rechner eingesteckt hätte, wäre ein Fenster aufgegangen mit der schönen Meldung, dies könnte auch ein Virus sein. War im Prinzip genau das,
ist genau die Message. Also richtig. Das ist genau das, was ich sagen will. Ne? Also mit jedem nicht mit jedem USB-Stick zwingend, ne? Gerade weil viele PCs auch manche Dinge schon sofort erkennen als Angriff. Ne? Aber wenn man wollen würde, ich habe mir so viele Videos zum Rubber Ducky angeguckt, wo ich es schon erschreckend finde, dass man die da kaufen kann.
Es gibt deutlich mehr als Rubber Ducky.
Ja, absolut, es gibt auch, ne, auch wie heißt die Network Turtle, die fand ich auch total spannend. Ist ja auch egal.
Also es gibt Hacktools. Kurzer Spoiler, ich habe mir da was bestellt. Ich habe mir da was bestellt.
Nur zum Guten, mach keinen Mist damit.
Nee, es ist gebrandet und es ist ein Monitor drauf, es leuchtet hell, aber einfach tatsächlich zum Spielen.
Ja, aber es ist halt, was ich so erschreckend finde, wir müssen da, glaube ich, wieder Schluss machen, wir sind viel zu lange dran, ich weiß es nicht, aber was ich so erschreckend finde, das ist, also ich finde halt, dass mittlerweile es wird auch Laien mit bösen Absichten sehr leicht gemacht, so etwas zu tun. Darauf will ich hinaus. Ne? Also, und das ist halt eine Entwicklung, die ich nicht gut finde. Ne? Es gab zum Beispiel, wurde ein sehr unliebsamer Präsident in den USA stand zur Wahl. Und dann hat eine Hackergruppe, gerade auch in Deutschland, die anonym ist und sich auch so ähnlich nennt, hat Anleitungen ins Netz geladen. Wenn man sich angemeldet hat, konnte man die herunterladen. Da ging es eigentlich nur darum, wie man den Twitter-Account dieses unliebsamen Präsidenten hacken kann. So. Und das hat nicht lange gedauert, weil der Account futsch, ne, der wurde auch von Twitter gesperrt. Und dann gab es die nächste Anleitung, wie man sich ähnliche Profile erstellt, damit man aussieht wie dieser Präsident. Ne? So, das war einfach nur politisch motiviert, um diesen potenziellen Präsidenten zu schaden. Und das war so leicht für Laien gemacht. Das war quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in 5 oder 6, 7 Steps dieses Vorhaben machen kannst. Und das finde ich erschreckend. Das ist mit den USB-Sticks genau das Gleiche. Ne? Also warum? Ja. Natürlich kann man solche Sachen auch zum Guten einsetzen. Aber wer googelt denn, nach solchen Geräten, ne, um das für einen positiven Zweck zu nutzen. Weißt du, was ich meine? Also gerade so, wer so einen USB-Stick zur Manipulation, zur bewussten Manipulation kauft, der hat ja erstmal keine gute Intention aus meiner Sicht. Richtig. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ich voll Zugriff auf den Rechner habe, was für ein Interesse habe ich daran, diesen Stick zu haben?
Ja, natürlich.
Ne? Das macht sehr, sehr schwer.
Gab es ja auch schon in in welchem Zeitschriftenverlag war es, wo ein Mitarbeiter tatsächlich auch über einen USB-Stick Keylogger verteilt hatte an die ganzen Redakteure und die damit ausspioniert hat. Und als es dann der IT auffiel, ist er ernsthaft in der Nacht- und Nebelaktion geflüchtet.
Ah, krass.
Also der war da nicht mehr gesehen und der wurde dann polizeilich gesucht.
Krass.
So, zum Abschluss noch USB, was du sagst, natürlich vollkommen richtig, gibt verschiedenste USB-Devices für so lustige Späße. Also Rubber Ducky ist einer von vielen. Aber auch da bitte aufpassen. Zum Beispiel gab es das auch mit E-Zigaretten, wo auf der E-Zigarette Malware war.
Das habe ich gelesen. Hey.
Also auch darüber teilweise so Geräte, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die man in den PC steckt, nur zum Aufladen, die dann so Probleme verursachen. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, steckt euer Handy bitte nicht einfach in eine USB-Buchse, ne, zum Laden oder sowas. Wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt euer mobiles Gerät, ob es jetzt Handy, iPad, whatever ist, irgendein Mobilgerät, ihr wollt es laden, dann besorgt euch bitte ein Kabel, was nur Laden unterstützt, ohne Datenübertragung. So Kabel gibt's und gerade im öffentlichen Raum sehr, sehr sinnvoll, sowas zu haben.
Auf jeden Fall.
Und VPN und sowas, vielleicht auch Maßnahmen, die wir irgendwann getrennt nochmal
anschubsen. Ihr merkt, also gerade Security ist auch wieder ein sehr, sehr großes Thema. Wir können jetzt von Hardware auf Software springen, hin und her, uns fallen bestimmt 100 Beispiele ein, wo es gefährlich sein kann, je nachdem, wie man damit umgeht. Und haltet die Augen offen, seid immer vorsichtig.
Ja, wenn ihr Fragen habt, haut raus. Gerne gehen wir dann auf einzelne Themen und Fragen nochmal ein. In dem Sinne, einen schönen Tag und eine schöne Woche euch.
Macht's gut.
Danke dir, David. Bis dahin. Ciao. Nerd, du kennst, nerd, du kennst, nerd, du kennst, nerd.